Verkaufen geht nur mit Druck, Angst und Schmerz. Diese Überzeugung hält sich wacker, doch die heutige Folge zeigt, dass wir auch mit positiven Gefühlen überzeugen können. Gemeinsam mit meinem Werbetexter-Kollegen Michael Otto spreche ich über Kreativität, Spaß und Humor im Copywriting. Eine unterschätzte Zutat für Texte, die nicht nur Sympathie, sondern auch Kauflaune wecken. Warnung! Diese Folge kann deine geistige Gesundheit und deine Seriosität gefährden. Ja, sie könnte deine Gedanken in verrückte Gefilde lenken. Wenn du also jetzt weiterhörst, tust du das auf deine eigene Gefahr. Die Folge beginnt nach dem dritten Ton. Tut, tut, tut. Hallihallo und willkommen zu Texte, die verkaufen, deinem Podcast für modernes Copywriting. Heute mit einem sehr knusprig saftigen Schwerpunkt. Es geht um Kreativität im Copywriting. Und dazu habe ich dir einen ganz besonderen Kollegen mitgebracht. Er inspiriert mich regelmäßig mit seiner Art, seiner sehr heiteren Art, und hat mich neulich mit seinen Texten sogar so gekitzelt, dass ich Tränen gelacht habe. Und ich erinnere mich noch an den ersten Eindruck, den ich hatte, als ich zum ersten Mal auf seiner Website war. Ich habe mir gedacht, dieser Typ hat ein Rad ab. Und wenn du auf seine Website gehst, dann springen dich da so Sätze an wie Storytelling und Texte in super, Punkt. Oder sowas wie, wer das liest, kann lesen. Oder noch so eine andere Headline hier, die Wörter, die du brauchst, ich hab sie. Sogar in der passenden Reihenfolge. Und er stellt sich selbst vor als Texter, der Texte textet. In was für einem Irrenhaus bin ich hier gelandet? Der ist doch bekloppt, verrückt, verrückt genial, genial gaga. Und jetzt ist diese Verrücktheit auch hier in meinem Haus und macht diesen Podcast zu einem Irrenhaus. Und da freue ich mich riesig drüber. Und warum diese Verrücktheit so wertvoll im Copywriting ist, das besprechen wir jetzt gemeinsam. Wir kommen hier bei Texte, die verkaufen. Lieber Michael Otto.
Und wenn man schon so heißt, kann man nur gaga sein, oder?
Hallo Juri, ich grüße dich. Was für ein wunderschönes Intro. Das ist ja wie ein Ritterschlag. Danke dafür. Ja, Michael Otto, wenn man so heißt, kann man tatsächlich nur gaga sein. Ich glaube, dass wahrscheinlich war die Schwangerschaft einfach schwer und meine Eltern wollten mir irgendwie eins reinwürgen.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Mhm. Und jetzt gibst du das weiter an die Buchstaben, an unsere faszinierende Welt. Magst du dich einmal kurz vorstellen, jetzt abseits deines Namens? Wer bist du und wie bist du so zum Spaß mit Buchstaben gekommen?
Ja, ich bin der Michael Otto. Michael ist der Vorname, muss man da immer dazu sagen. Und eigentlich ist es total witzig, wie ich zum Texten gekommen bin letztlich, weil wenn man das auch zum Ursprung zurückverfolgt, bin ich im Marketing am Ende, also ich bin vom Marketing zum Texten gekommen und im Marketing bin ich eigentlich nur gelandet, weil, also erstmal wurde ich geboren, ne? Dann habe ich irgendwann mein Abi verkackt, musste mein Abi nachholen, also wenn wir es von ganz hinten aufrollen, dann geht's so los. So, und dann beim Abi nachholen habe ich einen alten Kumpel getroffen, der mit mir auch sein Abi nachgeholt hat an einer Fachhochschule. Und zudem habe ich gesagt, sag mal, wie komme ich an Geld? Ich brauche Geld. Ich war frisch verheiratet damals. Und ich habe mein Abi nachgeholt. Kannst du dir vorstellen, da braucht man Geld. Und er hat gemeint, hey, ich bin da bei so einem Unternehmen und da schraube ich Computer zusammen und die suchen eigentlich immer Leute. Und wenn du weißt, wie man einen, ich wollte schon sagen Zahnstocher, wie man einen Schraubenzieher hält, dann nehmen die auch bestimmt dich. Und dort bin ich dann gelandet als Computerzusammenschrauber. So. Und wie kam ich dann ins Marketing? Das war kompletter Zufall. Ich sitze da in der Werkstatt und schraube meinen Computer zusammen für einen Kunden. Und dann kommt der Head of Marketing, der war damals auch die einzige Person fairerweise im Marketing, war ein Startup, und sagt so aus dem Gespräch heraus, das wir dann geführt haben, ob ich nicht Bock hätte, bei denen Marketing zu machen. Und ich muss den, wenn ich den irgendwann mal wieder in die Finger kriege, weil das ist mir erst vor kurzem bewusst geworden, wie ich eigentlich ins Marketing gekommen bin. Irgendwann fühlt sich das dann ja so ganz natürlich an. Ich habe dann ein Studium gemacht, Dual, BWL, Schwerpunkt Marketing bei denen. Aber ich habe den nie gefragt, warum der mich gefragt hat. Wie der auf die Idee kam, mich zu fragen. Der hätte ja auch kommen können und sagen können, magst du nicht bei uns Wirtschaftsinformatik machen oder so. Nee, der kam ja, hat gemeint, willst du bei uns Marketing machen? Sehr interessant. Ja, und da habe ich dann halt irgendwann festgestellt im Marketing, ich texte halt gern. Ist ja irgendwie so die Dinge, die man dann am liebsten macht, die so am meisten flutschen, wo man das Gefühl hat, man muss sich nicht so viel Gedanken drüber machen. Ob das damals gut war, ja, das weiß ich nicht mehr. Ne? Also wir haben dann schon gemerkt, so an den Ergebnissen Google Analytics und so, dass die Blogtexte schon besser funktionieren als die, die sie vor mir hatten tatsächlich. Aber es hat halt Spaß gemacht und dann habe ich da meinen Fokus drauf gelegt. So, und wie, jetzt bin ich ja selbstständiger Texter und das ist eigentlich auch ein Zufall gewesen, der nur deswegen zustande kam, weil ich mit meinem Umzug damals von Nürnberg nach Karlsruhe einen neuen Arbeitgeber gebraucht habe. Dann bin ich bei einem Arbeitgeber gelandet, der, naja, sagen wir mal, hätte halt besser zu mir passen können. Und ich war auf der Suche nach einem neuen Job. Und ich wollte mal nicht der Bittsteller sein bei einer Bewerbung und dachte, jetzt mache ich hier dieses LinkedIn-Ding. Und wenn ich mich da zeige und irgendwie ein paar Tipps gebe zum Thema Texten, wie schreibt man Texte, dass da bestimmt irgendjemand kommt und sagt, schreibt doch für uns Texte. Ist dann auch passiert, aber keine Unternehmen, die mich als Angestellten wollten, sondern da kamen dann Anfragen. Und zack, war ich selbstständig. So einfach irgendwie. Ja, Punkt.
Und ich kann es sehr gut verstehen, warum die Leute dich wollten, weil du auf LinkedIn auf jeden Fall meinen Alltag bereicherst. Da geht die Sonne auf, wenn ich deine Beiträge lese und da gibt's immer was zu schmunzeln. Das ist so ein eigener Stil, eine eigene Denke, die ja ihren eigenen Fingerabdruck hat. Und das ist mittlerweile leider sehr selten geworden. Und du hast da eine besondere Ader, halt einfach Texte ja so zu garnieren, dass sie einfach anders sind, dass sie aus der Masse herausstechen. Und ich glaube, gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz ist das, wo alle Texte so einheitsbrei sind, Zombie-Writing, ist das eine ganz, ganz wertvolle Fähigkeit.
Danke.
Und jetzt könnten wir mal ganz ketzerisch fragen, Michael, ob es diesen Pep überhaupt braucht in der Werbung. Und das ist so für mich der Start, weil Kreativität ist im Copywriting sehr, sehr kontrovers. Und ich habe es auch mal in einer der allerersten Folgen hier gesagt. Manche Leute sagen, oh, muss ich jetzt super kreativ sein, um Copywriter zu sein? Sage ich halt nein. Vieles, was wir im Verkauf machen, läuft sehr schematisch ab. Menschen überzeugen, argumentieren, eine Kettenreaktion in die Gedanken zu bringen, sodass am Ende klar ist, ich will das, ich brauche das, ich hole mir das. Und Kreativität ist da manchmal sogar fehl am Platz, ne, wenn sie verwirrend ist. Ich meine, wir kennen alle so Werbung, die so einen wilden Kreativzirkus aufbaut, dass wir am Ende gar nicht mehr wissen, worum ging es eigentlich. Doch wenn Kreativität gut eingesetzt ist, dann ist das aus meiner Sicht, ist das eine super Kraft, ist das ein Spezialeffekt fürs Marketing. Und da wollte ich dich mal einfach fragen, wie siehst du das Ganze? Wie stehst du zum Thema Kreativität in der Werbung oder insbesondere Kreativität im Copywriting?
Ja, nach diesem phänomenalen Intro kann man sich ja vielleicht denken oder einigermaßen vorstellen, wie ich dazu stehe. Also ich, es ist ja immer sehr subjektiv, aber ich sage, ohne geht's auf keinen Fall. Und dann triffst du, ich mache jetzt mal ein paar Schubladen auf, okay? Ich gebe ja auch mal Workshops, du bist ja auch ein Workshop-Profi. Ich wäre auch gerne mal übrigens Workshop-Teilnehmer bei dir. Da kann man ja mal drüber reden später. Ich mache jetzt mal ein paar Schubladen auf. Wenn ich Workshops gebe für Vertriebsteams aus dem Mittelstand, Thema Texten oder LinkedIn, wie geht LinkedIn oder wie schreibt man vielleicht ein bisschen bessere E-Mails, Akquise-Mails oder, dann sitzt da ganz oft eine bestimmte Art Mensch vor mir, ohne die jetzt alle in den Topf werfen zu wollen, aber gewisses Alter, gewisse Lebensanschauung, gewisser Sprech, gewisse Bereitschaft auch über den Tellerrand hinaus zu gucken, mal Dinge zu challengen. Nicht alle, aber es ist schon die Regel, gerade so irgendwie in der IT oder in der Industrie, so. Es macht immer ziemlich viel Spaß. Also mir, ich glaube nicht immer, dass denen allen das auch Spaß macht, mit mir da vorne. Aber wenn du jetzt die fragen würdest, dann würden die dir, also die würden das sagen, aus ihrer Sicht, die würden sagen, nein, braucht kein Pep. Und trotzdem gehe ich jede Wette mit dir ein, weil du weißt es ja, dass wir keine rationalen Entscheidungen treffen. Ne? Mein Vater auch nicht, wenn der im Piep oder man will ja hier keine Werbung machen, beim Praktiker Bohrmaschinen vergleicht und dann entscheidet der sich für die, ich mache mal ein ganz saloppes Beispiel, das hat nicht mal was mit Pep zu tun, aber der entscheidet sich dann für die Bohrmaschine mit dem höheren Drehmoment, der denkt, das ist eine rationale Entscheidung, aber da steckt ein emotionaler Antrieb dahinter, über den er sich ja gar nicht bewusst ist, weil zum Beispiel er damit den Nachbarn beeindrucken kann, weil der nicht so eine tolle Bohrmaschine hat oder die Löcher, die er in die Wand zu Hause bohrt, extrem sauber sind, weil sie so fein bohrt. Und es ist ja die eigenen vier Wände und da wohnt er ja mit den Kindern und es soll ja schön sein, gemütlich und. So. Und dann sind wir schon mal im Thema Emotionalität. Und die Dinge, an die wir uns erinnern, sind faktisch meistens die, die uns erheitert haben, die uns amüsiert haben. Unser Gehirn ist ja, gut, wir nutzen zwar nicht alle unsere Kapazitäten, aber wir wären ja verrückt. Wir würden ja verrückt werden, wenn wir uns wirklich an alles erinnern, was in unserem Leben passiert ist. Wir erinnern uns in der Regel immer nur an die Highlights und an die Lowlights. Und zu den Highlights gehört es halt, sich zu amüsieren. Ja, ich erinnere mich wahrscheinlich spontan an alle meine Lachflashes, die ich wirklich hatte in meinem Leben. An die meisten, vielleicht nicht an alle, aber an die meisten. Und das zeigt ja schon, wo die Tendenz hingeht. Wir amüsieren uns gerne. Und wenn wir quasi etwas verkauft kriegen, ich sag das jetzt so überspitzt, und wir merken gar nicht, dass wir was verkauft kriegen, dann macht dieses Unternehmen oder die Person, die genau das bewerkstelligt, alles richtig. Besser geht's nicht. Und weil niemand von uns möchte in irgendwas hineingezwungen werden. Wir wollen immer das Gefühl haben, dass wir die oberste Gewalt haben über all unsere Entscheidungen. Und wenn wir, das merkt man ja auch, ich habe ganz früher, bevor ich habe ja die Story jetzt erzählt mit Fachabi nachholen und so. Mhm. Ich habe vorher bei
Piep.
Oder bei einem großen Leute war sicherer. Ich habe mal gelernt, man darf immer die Namen nicht sagen im Podcast oder so. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also bei einem sehr großen deutschen Versicherer nennen wir ihn Ali. Da habe ich im Außendienst gelernt, wie man Versicherungen verkauft. Und da habe ich damals schon die Beobachtung gemacht. Man hat da, weil die wollen immer alles checken, die wollen alles vergleichbar machen. Die wollen, dass alle gleich verkaufen, damit man feststellt, wo können die optimieren, wo können die in dem Leitfaden, in dem Gesprächsleitfaden vielleicht noch was einbauen, rausnehmen und, und. Und diese Leitfäden, die waren ein absoluter Pain in the ass, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, weil dadurch kein natürliches Gespräch entstanden ist. Und ich habe da gemerkt, als Lehrling, dass einer meiner Kollegen damals in der Agentur, der darauf gepfiffen hat, dass es diesen Fragebogen gibt, der hat zwar am Ende immer alles schön dann angekreuzt an seinem Laptop, ja, das gemacht, das gemacht, das gemacht, aber der hat sich null dran gehalten. Und der hat sich meistens nicht mal über die Produkte unterhalten mit den Leuten, sondern, keine Ahnung, kam einer rein, der hat eine Pizzeria, hat er sich mit dem über seine Pizzeria unterhalten, über die Gerichte, über wie da die Familie mitarbeitet und, und. Und am Ende war dem fast egal, was der unterschreibt. Klingt jetzt blöd, aber ist so. Hat sich gut aufgehoben gefühlt. So, jetzt mit großer Bogen. Pep, ja, unbedingt, weil wir uns dran erinnern wollen. Wir wollen uns amüsieren, wir amüsieren uns auch sehr, sehr gerne. Und das suggeriert uns auch einen gewissen Mehrwert. Ja, wenn ich irgendwie sehe, etwas fasziniert mich, dann fasziniert mich das oft einfach nur, weil es toll präsentiert wurde. Ich weiß nicht, würde gerne mal wissen, wie ist denn das bei dir, Juri? Wenn ich ein Produkt sehe, das geil vermarktet ist, und obwohl ich aus dem Marketing komme und genau weiß, warum die das so drehen, warum die das so betiteln, dieser Slogan, ich kann mich nicht dagegen wehren, ich muss es trotzdem haben. Mhm. Selbst wenn ich weiß, ich brauche es zum Beispiel nicht. Wie ist denn das bei dir? Das würde mich echt mal interessieren.
Du, ich kaufe sogar solche Dinge, wenn es Müll ist. Ich habe zuletzt sogar, ich lasse mich gerne von so Hypes anstecken. Wenn etwas richtig verrückt ist und ich merke so, wow, geile Energie, schöne Worte hier, große Fete, alles, ne, macht Spaß hier, ist lustig, dann lasse ich mich gerne anstecken und kaufe auch schon mal, selbst wenn ich gar nicht weiß, worum geht's hier. Und da bin ich sehr anfällig für, einfach weil die Energie mich mitreißt. Und wenn die Energie mich mitreißt in eine gute Richtung, wo am Ende auch mein Kopf Ja zu sagt, dann ist das fein. Dann ist das ist Verkauf, wie es sein sollte. Das fühlt sich nicht wie Verkaufen an. Das fühlt sich nicht wie Werbung an. Da entsteht einfach eine Verbindung, wie aus magischer Hand. Und dann passiert alles von ganz alleine. Doof wird es dann, wenn dieser Hype da ist, und am Ende aber nirgendwo hinführt oder wenn dann plötzlich Verwirrung auftaucht oder es uncool endet oder hinter diesem Hype oder hinter diesen guten Gefühlen, dann, sagen wir mal, nicht so gute Angebote stecken. Dann wird's doof. Das ist dann so ein Effekt, der brennt sich dann auch sehr stark in mein Langzeitgedächtnis ein und dann werde ich in Zukunft skeptischer, dann zögere ich mehr. Nur ich finde, du hast gerade sehr schön beschrieben, wie Kreativität und dieser Pep einfach eine Verbindung bauen. Und das ist wie so eine Kettenreaktion, die da abgeht. Bei mir ist, ich stelle mir das immer, ich lehre das auch in meinem Copywriting-Kurs, wir haben so einen Türsteher in unserem Köpfchen drin und der Türsteher, der steht auf Dinge, die neu sind, die andersartig sind. Und wenn er sagt so, kenne ich schon, kommst du nicht rein, kenne ich schon, kommst du nicht rein. Das ist insbesondere so bei Floskeln, also Dinge, die wir schon 10-mal gelesen haben, die kommen da alle nicht rein. Aber wenn da plötzlich sich jemand anders präsentiert, dann sagt er, guck mal, dich kenne ich noch nicht, dich schaue ich mir jetzt mal genauer an. Ach, komm mal rein, lass uns mal einen Kaffee trinken. Und das ist mir gerade aufgefallen, ne? So bei deinen Denkwegen, da fängt Kreativität für mich an. Ne? Wir sprechen nicht über Piep, also sprechen wir über Praktika. Wir wollen ja keine Werbung machen. Klar, ein Unternehmen, das es nicht mehr gibt, dafür können wir auch keine Werbung machen. Und das ist ein Denkweg, da käme nicht jeder drauf. Und das finde ich das Lustige bei kreativer Werbung, bei peppiger Werbung. Sie schlägt Denkwege ein, die wir nicht erwarten. Und wenn sie mit unseren Erwartungen brechen, dann wecken sie Aufmerksamkeit. Und dann ist das für mich ein leichtes Spiel, weil halt dieses charmante, dieses witzige Marketing, das schafft so eine Kettenreaktion zwischen, aus meiner Perspektive, so 4 Zuständen. Ganz am Anfang Aufmerksamkeit. Da ist irgendwas Neues, etwas, das ich noch nicht kenne, schaue ich mir genauer an. Es ist witzig, es weckt sofort Sympathie. Also ich werde warm, mein Hirn checkt, oh, da ist keine Gefahr. Ist Zustand 2. Nach der Sympathie kommt Neugier. Okay, ich schaue mir das näher an. Das ist wie beim Daten, ne? Aufmerksamkeit, auch sympathisch, oh, gucke ich mal genauer hin. Und dann 4. Zustand ist Vertrauen. Wenn ich da gemerkt habe, auch beim genaueren Hinschauen, ja, das ist immer noch cool, auch wenn ich da näher rangehe. Also nicht nur von weitem sexy, sondern halt auch von nahem. Und diese Kettenreaktion, die finde ich bei charmantem, witzigen Marketing, die geht innerhalb von so Bruchteilen von Sekunde. Aufmerksamkeit, Sympathie, Neugier, Vertrauen. Die Menschen bleiben hängen, werden warm mit Botschaft und Absender, wollen mehr wissen, eine Verbindung entsteht und dann musst du nicht mehr verkaufen, dann brauchst du nur noch so ein paar rationale Gründe mitzugeben, damit sich die Menschen den Kauf rechtfertigen können und alles ist entspannt. Und das ist pure Magie, diese Kettenreaktion.
Wunderschön. Und dieses Gleichnis mit dem Türsteher, wenn ich das klauen darf, mega, mega gutes Bild. Und da sind wir auch wieder beim Thema Pep. Allein dieser Vergleich, du hättest ja jetzt auch sagen können, Studien belegen, dass unser Parasympathikus, keine Ahnung, ob der so heißt übrigens, aber du hättest auch sagen können. Nein, du hast gesagt, Türsteher im Kopf, hast ein Bild gezeichnet, war schon anders. Bin ich dran geblieben, war ich neugierig, was kommt jetzt? Und genau so ist es. Floskeln, ein tolles Beispiel. Ja, wird inflationär genutzt, scannen wir einfach drüber. 1 Million Mal gelesen, nichts Besonderes. Mhm. Wir gucken uns ja auch nicht denselben Film in der Regel 10-mal an. Es gibt Filme, die sind so gut, die haben uns so amüsiert, dass wir die schon vielleicht mehrmals gucken. Mit ein bisschen Abstand vielleicht. Vielleicht direkt hintereinander, weil wir direkt nochmal was begreifen müssen, kann auch sein. Aber in der Regel wollen wir ja Dinge lesen, hören, sehen, die neu sind. Deswegen sehr, sehr schön.
Ich habe es zuletzt, habe ich genau das einmal erlebt. Ich habe es vor ein paar Tagen bei LinkedIn geteilt, jetzt hier während wir das aufzeichnen. Ich weiß nicht, ob du den Post gesehen hast rund um Mozartbett. Mozartbett ja. Ist ein Anbieter super. Von... Ich habe so gelacht. Ja, Mozartbett ist ein Anbieter von Boxspringbetten. Und die machen halt einfach riesige Boxspringbetten. Das ist so deren Alleinstellungsmerkmal. Und die sind echt groß. Und ich bin stehen geblieben beim Scrollen. Also hab gestoppt, weil da war ein großes Bett und darüber stand Platz sein Vater. Platz sein Vater. Ich habe so 3 oder 4 Sekunden gebraucht. Also mein Hirn ist, nichts ging mehr. Es war wie so ein Kurzschluss, weil ein Teil von meinem Hirn sagte, irgendwas stimmt hier nicht. Was ist das? Und der andere Teil sagte, ich komme nicht drauf. Und es waren wie so ganz viele Stimmen, die sich ganz angeregt unterhalten und bei mir nur so White Noise. Und dann kam ich drauf, ach, das ist so Dativ, ne? Es ist des Platzes Vater. Also wenn Platz ein Kind wäre, dann ist das Bett hier sein Vater, also König des Platzes. Man müsste ja einen Genitiv nutzen, des Platzes Vater. Und ich habe mir gedacht, warum schreibt er nicht dem Platz sein Vater? Dann hätte ich das direkt verstanden. Und unten drunter stand so Subheadline, so groß, du brauchst Navi zum Kuscheln. Und ich dachte mir, okay, wenn ich ein Bett kaufe, dann nur bei euch, weil ihr versteht mich, ich fühle euch. Und Das hat halt gezeigt, es ist halt auch unter diesem Post, das ist so irre, da waren hunderte, ich glaube sogar tausende Kommentare drunter, stellen meistens sogar sehr, sehr negativ. Und das ist das erste Mal, dass ich eine Werbung kommentiert habe und ich habe drunter geschrieben, liebe Leute von Mozartbett, ihr verkörpert so viel Spaß, so viel Gelassenheit in eurer Werbung, das geht total mit mir in Resonanz und davon da schwing ich halt einfach mit. Und ich brauche zwar im Moment kein neues Bett, aber seid mir sicher, wenn ich ein neues brauchen werde, dann seid ihr die Ersten, an die ich denke, weil ihr mir total sympathisch seid. Und das ist das, es wurde auch diskutiert, ne, das ist Jugendsprache, ne? Platz dein Vater, du so groß, du brauchst Navi zum Kuscheln, ne? Ist halt nicht hyperkorrekt, nur ich habe das jetzt nicht als Jugendsprache interpretiert, sondern einfach als Ausdruck von Spaß, von Heiterkeit und Gelassenheit. Und wo ich gesagt habe, ja, das ist meine Welt, bei euch, ich kaufe ein Bett.
Ja. Ja, und da haben die erstmal alles richtig gemacht. Und da sind wir auch beim Thema Zielgruppe, ne? Ich glaube, das ist auch was, wovon man sich lösen muss, wenn man versucht, kreativ zu sein oder wenn man seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte oder muss, wie auch immer, dass man eben nicht jedem gefällt am Ende und dass man das nicht muss. Das ist ja oft so dieser Trugschluss, wenn Unternehmen denken, sie müssten allen gefallen. Weil dann gefallen sie am Ende ja niemandem. Weil die Texte so charakterlos sind, so glatt austauschbar, ne, dass der Türsteher, den du da gerade beschrieben hast, kommt und sagt, haben wir alles schon gehört. Hat Unternehmen B auch behauptet und Unternehmen C auch und auch Unternehmen D. Und dann gibst du denen gar keine Möglichkeit mehr zu entscheiden. Und was Mozartbett ganz toll gemacht hat, wir sind ja alle in der Regel, es gibt bestimmt immer ein paar Menschen, die sind auf Krawall gebürstet, die wollen die Welt brennen sehen, die gibt's. Aber in der Regel wollen wir doch alle ein unbeschwertes Leben. Wir wollen doch ein gutes Leben führen. Wir wollen uns gut fühlen. Und wenn die Dinge, die wir uns kaufen, auch uns dieses Gefühl geben, weil sie uns zum Beispiel zum Schmunzeln gebracht haben, zum Kommentieren gebracht haben, dann kaufen wir auch da diese Unbeschwertheit mit. Das unterschätzen die Leute, die ihre Produkte platzieren, positionieren müssen, bewerben müssen. Ungemein, was das bei den Empfängern auslösen kann. Dieser Witz, das Nachdenken, das ist, glaube ich, die stärkste, also Humor ist in meinen Augen das stärkste Werkzeug für den Verkauf. Und wenn du nichts verkaufst, dann bist du zumindest mal im Kopf geblieben. Ich habe zum Beispiel, ich erinnere mich nicht mal mehr an die Marke, ich habe ein Plug, mich kriegt man zum Beispiel immer mit Wortspielen. Ich liebe schlechte Wortspiele auch, ja, auch so ausgelutschte, die man schon 100-mal gesehen hat, aber eben weil man, wenn ich weiß, der Absender, der weiß das auch, dass das ausgelutscht ist und der verwendet das trotzdem, dann verzeih ich dem das auch, weil der selber weiß, wie dämlich das ist. Zum Beispiel zum Bleistift. So. Und jetzt habe ich letztens auch schon ein Jahr her wahrscheinlich, eine Plakatwerbung gesehen. Ja, ist auf jeden Fall ein Jahr her. Da war ich einkaufen und gehe auf den Parkplatz und sehe dort das Plakat und da stand, wie gesagt, Marke, egal, auch vergessen. Da wurde Lachs beworben, also so aus dem Kühlregal. Und der Slogan war, die Catchphrase war, bist du auch Norwegen dem Lachs hier? Und wenn ich stehen bleibe und mir das dann nochmal durchlese und vielleicht so ganz ein Foto mache von dem Ding, dann weiß ich, es war gut. Das war da auch der Fall, habe ich auch, wurde mir jetzt letztens nämlich wieder vorgeschlagen von meinem OneDrive, so vor einem Jahr, kriegst du mal die Vorschläge, das vor einem Jahr passiert. Dann hatte ich das wieder auf dem Schirm, fand ich so gut, weil du eben, das ist genau das, was du auch vorhin beschrieben hast, wir nehmen Dinge, die wir gewohnt sind und setzen sie in einen komplett neuen Kontext und das reicht oft schon. Das, was du mit Mozartbett gesagt hast, ist zum Beispiel, und deswegen macht es das aber in meinen Augen nicht schlechter, weil alles, es gab ja wahrscheinlich alles schon mal, jede Idee gab es schon mal in irgendeiner Form, ne? Aber genau dieses Mozart-Beispiel, das gibt's auch, ist nämlich ein Mutterwitz. Ich sag jetzt nicht, wie der Mutterwitz geht im Originalen, aber du kannst dir vielleicht denken, ne? Deine Mutter, so. Mhm. Und da kommt auch das Navi vor in einem dieser Witze. Und trotzdem habe ich dein Post gelesen und habe auch gelacht. Man muss das Rad oder kann auch das Rad wahrscheinlich nicht neu erfinden, um im Kopf zu bleiben.
Und ich will, weil mein Hirn leuchtet gerade, also wenn du das jetzt hier so ein Scan machen würdest, würde das ganze Hirn leuchten, weil ich ganz viele Gedanken parallel habe. Ich will einen ganz kurz mit reinbringen und vorab sagen, ich stehe gar nicht dahinter. Aha. Aber ich will etwas challengen, was du eben gesagt hast. Du hast gesagt, halt, Verkaufen funktioniert nur mit Humor. Und jetzt könnte ich kontern, oder so in die Richtung, ne, und könnte jetzt kontern, nein, Michael, Verkaufen funktioniert vor allem mit Angst. Menschen tief ins Problem, in den Schmerz führen, damit sie halt wirklich spüren, dass Handlungsbedarf besteht. Und das sage ich jetzt halt auch sofort, weil ich halt null dahinter stehe. Ich kann mir vorstellen, dass es, also ich kann es mir nicht nur vorstellen, ich weiß, dass beide Richtungen funktionieren. Und aus meiner Perspektive gibt es genug Angst, es gibt genug Probleme, es gibt genug Hass in der Welt und den brauchen wir nicht unbedingt auch im Marketing und im Verkauf. Deswegen finde ich Humor und diese schöne Art der Kommunikation den sehr, sehr viel edleren Weg und auch den sehr viel anspruchsvolleren Weg. Weil Menschen Angst machen, wenn sie Probleme reinreden, das tun die ganzen Medien schon von morgens bis abends mit uns. Nur hättest du eine Seite, die mir vorprogrammiert ist, die bringt mich zum Lachen. Da lache ich Tränen. Ich werde gut drauf sein, sie wird mich aufpäppeln, sie wird Spaß machen. Ich würde dort lieber lesen als auf der Bild-Zeitung oder in irgendwelchen anderen Boulevardmagazinen. Das heißt, wir lassen uns ja in beide Richtungen motivieren, hin zu einer Lösung, dem Schönen, den guten Gefühlen und weg von Schmerz, weg von Problemen, weg von Peinlichkeiten. Und ich finde halt den Weg, wie du ihn beschreitest, der resoniert viel, viel mehr mit mir. Und das wollte ich halt nur noch einmal reinbringen, um halt auch einfach zu zeigen, es geht in beide Richtungen. Und nach meiner Erfahrung ist der heitere Weg, glaube ich, nicht mal unbedingt der schwierigere, sondern glaube ich der, den wo wir nicht so konditioniert sind von unserer sozialen Prägung aus. Ne? In unserem gesamten Umfeld geht's ja immer nur, also in den Medien, der medialen Aufmerksamkeit geht es mehr in diese Weg-von-Richtung, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu erhaschen. Dann geht es um Probleme, geht es um Angst, um Frustrationen. Und da in diese positive, in diese heitere Richtung zu denken, das braucht bei mir manchmal auch so einen Moment, bis dieser Motor anspringt und ich dann in diese positiven, diese guten Gefühle reinkomme. Und da können wir gleich noch drüber sprechen. Ich glaube, das ist der wichtigste Schritt hin in Richtung Kreativität, sich das überhaupt zu erlauben, sich mal ganz auch emotional in diese Richtung einzulassen. Das wollte ich nur einfach kurz mitgeben, dass wir diese beiden Seiten haben und nicht nur die eine.
Ganz, ganz wichtig, ja, und unterschreibe ich komplett. Und am Ende ist auch Angst schüren. Versicherung ist ja da auch so ein Thema, ne? Wir arbeiten auch oft mit der Angst. Lebensversicherung und all das. Das ist ja kein tolles Thema, geht es ja immer um den Tod. Ist auch schwierig, das aufzubereiten. Kann man aber auch ganz toll humoristisch. Oder gerade da finde ich Thema Tod mit Humor zu verknüpfen, finde ich extrem wichtig. Aber was viele da auch vergessen ist, ja, es funktioniert, aber es ist halt eben nicht so stark wie der Humor, weil am Ende auch dann dieses Angstgefühl mit dem Unternehmen assoziiert wird, ja, bei dem man dann kauft. Ja. Und will man das wirklich als Anbieter? Ich würde mal sagen, in der Regel nein.
Ich glaube, da triffst du einen sehr, sehr wunden Punkt, weil ich habe das zuletzt noch mit einem Freund diskutiert und ich habe es auch hier mal im Podcast schon erwähnt, dass es auch manche Personenmarken gibt, die immer wieder so mit Seitenhieben auf den Wettbewerb prahlen oder halt mit Sticheleien, auch mit Vorwürfen und so. Also wo halt, man will halt sagen, so eine lowe Energie ist, schlechte Vibes. Ne? Und ich merke halt immer wieder, wenn ich denen jetzt bei Social Media begegne, wenn ich das Logo sehe, dann kommen diese Gefühle auf. Und ich weiß nicht, ob sich die Leute immer bewusst sind, dass sie damit halt konditionieren. Und ich glaube, vieles passiert einfach, ja, man hat mir gesagt, ich soll Probleme ansprechen, Aufregerthemen, Triggerthemen, provozieren, polarisieren, um jeden Preis, dann kriege ich Aufmerksamkeit. Nur die andere Seite der Medaille, die Folge davon. Ich glaube ehrlich gesagt, dass viele im Marketing nicht mal so weit denken.
Genau. Ich habe, wenn ich das noch einschieben darf dazu, und dann können wir da gerne einen Deckel drauf machen. Ich habe auf Threads war das, glaube ich. Das war eine bekannte Marke, die Marke beansprucht für sich promoviert zu haben. Ich sage jetzt nicht, welche Marke genau, man kann es vielleicht denken. Das ist wieder Thema Humor. Die haben gemeint, so, wir haben uns jetzt, also Wortlaut weiß ich nicht, ich zitiere das jetzt mal so, wie ich glaube, das war ungefähr so. Wir haben uns den Bums jetzt hier lang genug angeguckt. Hier geht irgendwie gar nicht die Post ab. Wer hat Bock auf Beef? Welche andere Marke hat Bock auf Beef? Und da waren so lustige Antworten drunter von anderen Marken, die man kennt. Und das war natürlich alles scherzhaft. Aber die haben sich da Dinge um die Ohren gehauen, wo natürlich im Scherz auch immer ein Fünkchen Wahrheit drin steckte. Und das machte es so gut, weil da diese Selbstironie, also dieses auch in Kauf nehmen, dass man da jetzt den Leuten diese Angriffsfläche bietet, ganz bewusst. Das macht ja auch die Deutsche Bahn extrem gut. Auf X. Obwohl das gar nicht, das Branding, man assoziiert mit der Deutschen Bahn nicht, wie sie auf X, ehemals Twitter, wie sie da auftreten. Und trotzdem passt das so gut. Manchmal habe ich auch das Gefühl, je nach Kanal legen wir so ein Bild ab von der Marke, die wir haben und akzeptieren, dass der Sprachstil, die Tonalität, je nach Kanal, sich auch einfach vielleicht unterscheidet. Ne? Dass wir in einem Prospekt, das dann an einem Bahnsteig ausliegt, Fahrauskunft oder was auch immer, dass wir nicht erwarten, dass dort der Sprech herrscht, der auf X vorzufinden ist. Das akzeptieren wir und das finden wir völlig fein. Das unterschätzen auch viele, dass sie denken, sie müssten überall einheitlich auftreten. Die Welt ist doch nicht so einfach. Warum sollten Marken dann so einfach sein? Mhm. Die Welt ist komplex, Marken sind es auch. Und Zielgruppe, Thema Zielgruppe, immer auf dem Schirm haben, wer sich wo rumtreibt. Ne?
Ja, total. Total. Und du weißt ja, ich reime wahnsinnig gerne und ich habe auch dazu einen Reim.
Und auch das kannst du sehr gut. Bin ich gespannt.
Manchmal, ich reime sehr, sehr viel mehr, als ich publiziere. Und manchmal ist echt so ein Schrott dabei, wo ich mir denke, das ist so peinlich, das musst du publizieren, weil du schenkst den Menschen damit ein Lächeln. Und zuletzt war es, das Ziel prägt den Stil. Ne, einfach lässt sich gut merken. Das Ziel prägt den Stil. Also je nachdem, wen willst du erreichen, wo und zwar mit welcher Botschaft, was willst du in der Person bewirken, kannst du halt auch im Stil wandlungsfähig sein. Also abhängig davon, welches Ziel du verfolgst, kann auch dein Stil sich verändern. Und das will ich auch ganz kurz noch demonstrieren am Beispiel, wenn wir jetzt sagen, Problemkommunikation, weg von Kommunikation, also Thema Schmerzen, Nöte, Peinlichkeiten und dergleichen. Ich glaube, ein großer Irrglaube besteht darin, dass sich Doofes immer auch doof anfühlen muss in der Kommunikation. Nur wir haben ja auch Möglichkeiten, auf eine sehr heitere, lustige Art und Weise über Probleme zu sprechen. Also wir können Probleme anerkennen, ohne dass jetzt hier sofort das ganze Haus brennt, die Familie uns verlässt und Menschen sterben, weil wir ein Produkt nicht kaufen. Und deswegen halt so mein Hinweis in diese Richtung. Du kannst auch auf eine witzige Art und Weise ein Problem thematisieren. Das mache ich sehr gern. Ich nehme das halt nicht zu ernst. Ich mache es locker, wie wenn ich zum Beispiel über KI spreche, über Vorlagen und so einfach steriles, mechanisches Copywriting, spreche ich einfach über Zombie-Writing. Das sind dann so die röchelnden Zombies, die durchs Internet geistern. Das ist eine gigantische Zombie-Armee unterwegs in unser Gehirn, die will unser Gehirn verspeisen. Dann kann ich jetzt halt hier diese lustige Welt aufbauen. Ich mache es witzig, nur jeder versteht den Ernst der Sache. Das Problem ist da, nur ich mache es halt nicht wilder, als es sein muss. Und damit schaffe ich trotzdem ein Bewusstsein für das Problem, ohne dass direkt alles in Chaos, in Tränen, in Schweiß, in Angstschweiß und in Panik enden muss.
Sehr, sehr schön. Ich habe mir das direkt notiert.
Das Ziel prägt den Stil?
Ja, mega.
Kannst du meinen Merch-Shop aufmachen? Ich würde gerne T-Shirts bedrucken.
Ja.
Mit den Reimen und den Weisheiten. Können wir gemeinsam machen, weil ich glaube, du hast auch einiges an reimenden Weisheiten. Oder an platten Wortwitzen. Du machst die, dann haben wir die zwei Sektionen. Ich mache die Reim-Shirts und du machst die Platten-Shirts mit extra dünnem Stoff.
Sehr, sehr gut. Ich bin dabei. Wir sind da was Heißem auf der Spur, glaube ich.
Sehr gut. Ich nutze das mal jetzt als Übergang. Ich bin nämlich, ich lade dich ja jetzt natürlich nicht ganz uneigennützig ein hier. Ich lade dich jetzt natürlich hier nicht ganz uneigennützig ein.
So schnell hat mich noch nie jemand ausgeladen. Also ausladen tut mich tendenziell immer jeder, aber so schnell, das ist ein neuer Rekord.
Ich lade dich nur ein, um Industriespionage zu betreiben. Nämlich interessiert mich das, wie kommt das verrückte Otto-Hirn auf gute Ideen. Also kannst du uns mal einfach gedanklich kurz mitnehmen, wie gehst du vor, wenn du ein neues Projekt startest? Also, dass du dir am Anfang einen Kaffee holst und so, das können wir ausblenden. Nur, was machst du dann? Hast du irgendwie so Scheine, die du den Buchstaben zusteckst und dann machen die besondere Dinge und arrangieren dich in besonderen Posen für dich? Wie geht das?
Ja, sehr gut. Also Scheine, Buchstaben bestechen, funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Das Witzige ist, ich glaube, man kann wahrscheinlich jede kreative Person auf der ganzen Welt fragen. Zu reproduzieren, wenn mal was gut lief, wenn man mal eine Idee hatte, also ich zum Beispiel, ich lache auch ab und an mal über meine eigenen Ideen. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt sehr unsympathisch macht, also noch unsympathischer als ohnehin schon, meine ich jetzt. Aber manchmal lache ich über meine eigenen Ideen und dann denke ich mir auch, wie bin ich da drauf gekommen? Und ich glaube, unser Gehirn ist so komplex. Filme, Serien, Musik, die wir hören, Erlebnisse, die wir gehabt haben und. Das ist wirklich extrem schwer, ne? Zum einen da irgendwie so ein Muster reinzubringen. Aber ich habe ein paar Dinge festgestellt über die Zeit, mit denen ich jetzt cool geworden bin, die ich einfach akzeptiere, weil ich weiß, ich bin so und ich funktioniere so und ich habe mich selber noch nie enttäuscht, wenn ich das akzeptiere. So, und das sind folgende Dinge. Zum Thema Ideen ist das Erste, wenn ich, egal wie trocken das Produkt ist und egal welche Vorgabe ich habe von meinen Kunden und Kundinnen zu diesem Produkt oder der Dienstleistung, ne, man hat ja auch, man kriegt ja keinen Auftrag und dann sagt der Kunde, wir brauchen Texte, was kostet's? Dann sage ich dir, was kostet? Und dann sagen die, gut, leg los, so funktioniert das ja nicht. Man kriegt ja ein Briefing, man macht im Idealfall vorher noch einen Workshop, dann macht man vielleicht so eine Art Tone of Voice, also vielleicht ein Voice Guide auch, also ein Leitfaden für die Markenstimme und all das. Immer ein Kostenfaktor macht nicht jeder, viele haben auch schon was oder man einigt sich drauf, indem man sagt, wir finden hier so diese eine Milchmarke extrem cool, diese oder Pflanzendrink, wir wollen so sprechen wie die oder wie auch immer, dann hat man zumindest mal einen Richtwert, das hilft schon mal, aber nicht jeder hat das. So, das heißt, man hat dann was und manchmal ist die traurige Wahrheit, also nicht jeder unserer Jobs, ist, da muss man nicht wahnsinnig kreativ sein und trotzdem will man denen ja was fürs Geld bieten. So, und was ich festgestellt habe, ist, sobald ich mich gedanklich limitiere, und das ist jetzt mein Learning und das kann ich auch so weitergeben, sobald ich anfange, mich in meinem Kopf zu limitieren, weil ich denke, das Produkt oder die Texte zu diesem Produkt, die ich jetzt schreibe, die müssen ich sein, aber 5 Gänge runtergeschalten. Und sobald ich auch anfange, so zu denken, wird das nichts. Ich muss, wenn die Leute, und selbst wenn sie nicht diese Texte wollen, die ich für mich selber schreibe, auf LinkedIn oder auf meiner Webseite, die wenigsten wollen so Texte haben, wie ich sie auf meiner Webseite habe, eigentlich fast keiner. Aber ich muss so denken und ich muss die Texte erstmal so schreiben, vielleicht nicht ganz so dämlich, aber ich muss frei von der Leber wegschreiben. Und dann fange ich an, drüber zu gehen. Dann gehe ich selber in meine eigene Revision. Und dann kann ich auch, nur dann kann ich witzige Ideen oder auch mal ein Wortspiel finden, das dann doch zu diesem Produkt passt. Weil es gerade dieses eine Mühe ausmacht, damit der Türsteher nicht sagt, im Kopf kenne ich schon, lassen wir nicht rein. Aber dazu muss ich wirklich frei denken können. Das ist das Erste, das ich mache. Also ich schreibe erstmal die Texte so, dass ich sie selber gerne lesen würde. Auch wenn ich nicht die Zielgruppe bin. Und das Zweite ist, ich funktioniere, das hätte ich meinen Chefs damals nie sagen dürfen und das darf auch keiner meiner Kunden hören, sonst setzen die mir jetzt sehr, sehr, sehr unmoralische Deadlines künftig. Aber ich brauche Druck. Ich funktioniere unter Druck extrem gut, mein Kopf, seltsamerweise. Weiß nicht, ob das überhaupt Sinn ergibt, aber ich habe immer die besten Ideen dann, wenn eigentlich keine Zeit mehr ist. Komisch. Aber es ist so, wenn ich jetzt weiß, coole Kampagne, ich darf eine Kampagne begleiten, Launch nächsten Sommer. Dann kann ich mich jetzt heute hinsetzen, das wird nichts. Da kommen vielleicht ein paar Ideen zustande, die den einen oder anderen zum Schmunzeln bringen, aber nichts, was gut genug wäre, zum einen für meinen eigenen Anspruch, aber halt wahrscheinlich auch für die breite Masse nicht. Ich brauche immer einen gewissen Druck. Also wirklich die besten Ideen, die ich hatte, waren immer, da war Deadline schon vorbei. So, und jetzt kommt noch was. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Aber ich brauche auch immer was, womit ich arbeiten kann. Und da komme ich wieder zurück zum ersten Punkt, den ich jetzt gesagt habe, dass ich mich selber nicht limitieren darf in meinem Kopf. Ich brauche eine Substanz, an der ich rumhämmern kann, ja, wie so ein Bildhauer an seinem Stein, der dann da alles rausformt. Und alles, was nicht gut ist, kommt weg. Und alles, was vielleicht schon gut ist und auch besser kann, das kommt mir oft erst dann, wenn ich eine gewisse Distanz hatte auch zu meinen Texten. Ist ein bisschen schwierig mit Tipp 2, den ich gerade gegeben habe, oder mit meiner Erfahrung Nummer 2, dass ich ja Dinge erst dann mache, wenn es fast zu spät ist, weil dann hat man meist auch keine Zeit mehr, Abstand zu nehmen. Das Gute ist, die Texte, Ideen, was auch immer, sind dann gut genug, dass ich mich traue, es den Kunden zu schicken. In der Regel gibt es immer eine Korrekturschleife. Es gibt immer was bei Neuprojekten, vor allem auch bei Bestandskunden auch, aber vor allem bei neuen Projekten. Und dann kann man ja nochmal drüber gehen. Dann hat man ja nochmal die Chance. Dann hatte man diesen Abstand. Und es ist sowieso immer so gewesen, schon in meinem Leben, dass die besten Ideen immer dann kamen, wenn ich Gespräche geführt habe mit den Leuten. Wenn man in Meetings gesessen ist, jemand wirft eine Idee in den Raum, die ist vielleicht kacke, aber du hast vorhin von Kettenreaktionen gesprochen. Diese Idee löst bei jemandem eine Kettenreaktion aus, der wirft was Neues in den Raum oder die. Und dann geht's immer so weiter. Dieses Ping-Pong-Spielen ist auch extrem cool. Und das kann man nämlich auch mit seinen eigenen Texten. Aber dazu ist es wirklich wichtig, dass man zwischendrin den Reset hat. Ich weiß von dir, du machst deinen Gedankengassi. Das ist zum Beispiel so ein Abstand, den man gewinnen kann. Also man muss nicht eine Nacht drüber schlafen. Es reicht manchmal auch eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Aber da muss jeder eben seinen eigenen Weg finden. Aber das sind so diese zwei Dinge. Ich muss denken können, wie ich denke, und dann auch einfach drauf losschreiben. Also manchmal entwickeln sich die Dinge erst, wenn ich wirklich tippe. Da weiß ich vorher, da denke ich dann selber, wo kommt denn das jetzt her? Aber unser Gehirn funktioniert so. Ne? Wir nehmen ja Dinge ganz unterbewusst wahr. Und das nächste ist, ich muss wissen, irgendwie jetzt geht's um was. Ich darf das, ne, dieses, wenn ich jetzt wüsste, in einem Jahr Kampagne, da wäre in meinem Kopf zu viel Larifari. Ich muss mein Gehirn zwingen, richtig foltern.
Und wenn die Leute jetzt dein Gesicht hier sehen könnten, dann wissen sie, es wird auf jeden Fall lustig. Also ich glaube, Folter ist bei dir, du kitzelst dich selbst, bis du ohnmächtig wirst. Und dann, wenn du wach wirst, fällt irgendwie ein Satz raus. So stelle ich mir deine Arbeit vor.
Ja, kann gut sein, ja.
Du hast sehr, sehr viele weise Sachen gesagt, mit denen ich komplett in Resonanz gehe. Und ich weiß jetzt nicht, ob es dich glücklich macht oder ob es dich deiner Einzigartigkeit beraubt. Nur dieses Thema mit dem Druck, das kenne ich bei sehr, sehr vielen Kreativen. Also ich habe es auch selbst.
Das ist macht gut, mich glücklich, ja.
Also es ist wirklich so, wenn kein Druck da ist, passiert gar nichts. Und meistens, ich habe auch mein zweites Buch, das Copywriting-Geheimrezept. Ich habe irgendwie 2 Tage vor Schluss ganze Kapitel nochmal auf links gedreht, weil ich gesagt habe, das ist alles scheiße, muss alles neu, und habe dann irgendwie 50 Seiten geschrieben in 2 Tagen. Und vorher habe ich halt unglaublich, ja, das entfacht einfach ein Monster in mir, dieser Druck. Nur es ist jetzt nicht so, dass es sich wie Druck anfühlt. Das ist eher so absoluter Flow. Weil viele verbinden jetzt mit Druck so, boah, Angst, Schweiß und so, Panik, Herzinfarkt. Nee, es ist eher so jemand, der alles andere ausblendet um mich herum, sodass ich in meinem Tunnel bin und voll im Flow. Also ich denke nicht mehr nach, ich schiebe nicht mehr auf, es geht einfach nur noch. Es ist wie wenn hinter mir so ein Ventilator pustet und vorne so ein Staubsauger mich anzieht und dann einfach jibbi durch die ganzen Texte. Und dann entstehen auch so Dinge, wo ich mich im Anschluss frage, wer hat das aufgeschrieben? Also wer war das? Wer hat meine Datei aufgemacht? Weil ich mich manchmal gar nicht mehr daran erinnere, weil sich das Ganze so verselbstständigt. Das ist so das eine. Und früher, wenn wir als Texter in Agenturen zusammengearbeitet haben, das fehlt mir heutzutage so ein bisschen, der Sparringspartner, um diese Verrücktheit zu planen. Denn so haben wir um diese Druckmomente drumherum gearbeitet. Wir haben gesagt, am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr schließen wir uns in diesen Konfi ein, und wenn wir rausgehen, sind mindestens 10 geile Ideen, stehen die auf dem Papier. Und dann waren wir zu dritt und dann haben wir uns eingeschlossen und dann ist das auch passiert. Also in dem Moment, wo es einen Termin hatte und das Ziel klar war, entstand dieser Druck größtenteils von selbst. Also wir haben den Druck quasi künstlich hergestellt und uns dann selbst damit reingebracht. Das war so ein kleiner Kniff, weil halt echt alle so ähnlich tickten. Manche haben schon, das waren so die Streber, die haben schon direkt 5 gute Ideen mit reingebracht. Das hat den Druck ein bisschen rausgenommen. War ja schon
die
Hälfte.
Die kann auch keiner leiden, ne, die Streber.
Genau. Also waren auch meistens die schlechten Ideen. Doch die haben meistens die Kettenreaktionen ausgelöst. Das ist so ein anderes Stichwort, das du genannt hast. Und das ist witzig, wenn du an den Beitrag von Mozartbett, wenn du da reinschaust bei LinkedIn, Mozartbett hatte das auch kommentiert, und sie meinten so, Juri, wenn dir noch weitere Headlines einfallen oder gute Ideen, dann lass mal rüberwachsen, ne, dann testen wir die. Also sehr modernes Unternehmen, weil...
Krass, habe ich nicht gesehen. Mega geil.
Ja, steht ein bisschen weiter unten, weil jetzt alle anderen wir könnten ja jetzt sagen, du, die Zielgruppe bei Mozartbett, die ein Boxspringbett für ein paar tausend Euro kauft, das sind ja jetzt nicht die Leute, die wir mit der Jugendsprache erreichen. Und trotzdem, bei vielen würde halt diese Diskussion die Idee direkt rauskegeln. Also den Platz sein Vater wäre sofort tot. Eine super schöne Idee, weil man sich die selbst kaputt redet durch alle möglichen Limitierungen, was scheinbar sein muss, was immer so war und blablub, ne? Durch die ganze Logik. Nur die Magie, glaube ich, im modernen Marketing liegt einfach darin, Dinge zu testen. Nicht alles 10-mal besser zu wissen, sondern sich einfach mal auf solche Experimente einzulassen. Und das tut Mozartbett sehr erfolgreich und sehr modern. Dadurch, dass sie einfach, und das ist alles unbezahlte Werbung, ne? Wir haben hier keinen Deal mit Mozartbett, ich finde es einfach nur gerade ein sehr aktuelles Beispiel, und die lassen das einfach laufen, und ich glaube, diese Werbung, die ist mir vor einem Jahr das erste Mal begegnet, also die gibt's schon länger, und ich schätze, sie haben sie getestet und haben gemerkt, dass die KPIs, also die wichtigsten Zahlen wohl stimmen bei dieser Anzeige. Und ich meine, ich bin mit meinen 37 Jahren, klar, ich bin immer noch der totale Jungspund, voll hier Jugendsprache, merkt man ja auch in jedem meiner Podcasts, und trotzdem fühle ich mich halt davon angezogen und es funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch die Magie, nicht alles direkt besser zu wissen, sich nicht alles auszureden oder kaputt zu reden, sondern einfach mal zu testen, denn das macht die moderne Marketingwelt leichter möglich als jemals zuvor. Und da warten Überraschungen auf uns.
Das lassen wir bitte einfach so stehen. Ja.
Und vielleicht noch ein Punkt, den hatte ich mir hier notiert, ist die Startrampe. Du hast eben gesagt, idealerweise gibt es einen Workshop mit dem Kunden. Und damit der Ball überhaupt ins Rollen kommt und halt auch überhaupt die Ideenfindung und so. Meistens ist es auch so, dass mir nach so einem Termin, wenn wir jetzt so 2 Stunden Termin anlegen, die besten Ideen dann noch später kommen. Du kennst ja den Spruch, jeder ist schlagfertig, spätestens am Tag drauf. Dann kommen halt diese Ideen und das noch mit einsammeln. Und das passiert häufig auch nach einem sehr guten Briefing-Gespräch. Denn ich finde, nichts ist zermürbender, als da etwas Gutes herzaubern zu wollen, wo halt keine Essenz ist. Und ich glaube, je besser dein Kunde weiß, was will ich erreichen, welche Botschaft steht im Zentrum, desto leichter können wir das Ganze auch kreativ überspitzen, und desto leichter fällt auch die Ideenfindung. Und das ist leider, dürfen wir als Texter manchmal auch rauskitzeln, damit wir überhaupt damit arbeiten können.
Ja, jetzt wo du sagst, möchte ich auch noch kurz anknüpfen an das, was du gesagt hast zu deiner Agenturzeit, weil wir haben das wegen Ideenfindung, ich hoffe, das passt jetzt noch und ist nicht schon zu spät. Egal welches Budget unser Kunde hatte, wir haben so getan, als gäbe es kein Budget bei der Ideenfindung. Und das passt auch wieder gut zu meiner Erkenntnis, die ich erst vor kurzem hatte, über wie mein Kopf eigentlich funktioniert, dass man sich nicht limitieren sollte bei der Ideenfindung. Das Brainstorming, dass das Schlimmste ist für Brainstorming eigentlich. Mhm. Wenn du weißt, irgendwie, keine Ahnung, war der hat nur 10.000, 20.000 Euro, was machen wir da? Keine Ahnung, ein White Paper? Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Nee, groß denken und dann adaptieren. Das funktioniert ja am besten.
Und dann die Frage, wie könnten wir die große Idee auf kleine Wege runterbrechen? Und das ist dann nur noch Handwerk. Das ist dann der nächste Denkschritt. Und du hast einen sehr, sehr wichtigen Punkt berührt, weil ich wollte noch jetzt zum Abschluss mit dir in so ein paar Tipps reinschauen. Wie kann ich mich denn auf diesen kreativen Weg, die kreative Ader in mir kitzeln? Wie kann ich das machen? Und dieses Thema, dir einfach mal klar zu machen, welche Limitierungen leiten dich? Welche Leitplanken hast du um dich herum? Welches Brett hast du vielleicht gerade vor dem Kopf, das du gar nicht sehen kannst? Das ist super wichtig. Und du beschreibst das jetzt, du erlaubst es dir, du zu sein, kompromisslos, uneingeschränkt du sein. Ich glaube, das dürfen wir üben, weil ich glaube, Kreativität hat sehr viel damit zu tun, sich dieses Denken zu erlauben, außerhalb der Leitplanken, außerhalb der Normen. Und vielleicht so zum Start einfach mal aufschreiben, was sind so die ganzen Müssen? Also was muss ich, was glaube ich im Kopf alles zu müssen? Was scheint so Vorschrift zu sein, mir das wirklich aufs Papier zu bringen und mich dann zu fragen, okay, und was wäre, wenn genau das Gegenteil der Fall wäre? Ne? Wir müssen hier seriös sein, wir müssen diesen Leuten gefallen. Okay, gut, und was wäre, wenn wir denen nicht gefallen müssten oder wenn wir sie sogar verprellen sollten? Ich drehe den Spieß mal einfach um, nehme diese Überzeugung, diesen Gedanken und frage mich, was wäre, wenn genau das Gegenteil der Fall ist? Und wie wäre meine Werbung, wenn ich auf jeden Fall die ganzen seriösen Menschen, wenn ich die jetzt vor den Kopf stoßen oder sogar verschrecken will, wie würde ich dann meine Werbung machen? Und dann können ganz witzige Ideen rauskommen, wenn ich mir diese Limitierungen einfach mal bewusst mache und dann ja der Weg frei ist für dieses zügellose Denken.
Ja, genau, du hast die Kopfstandmethode gerade angesprochen.
Ach, heißt die so?
Die, ich weiß nicht, ob sie so heißt. Ich habe mal gelesen, dass sie so heißt und die funktioniert wirklich ganz prima. Genau, wenn wir nicht sagen, wie gefallen wir den Leuten am besten, sondern uns wirklich einfach mal das Gegenteil überlegen, wie können wir die am geilsten langweilen und von hinten mal rangehen an die Sache. Und das ist auch schon so geil fürs Brainstorming. Ehrlich, das ist so witzig. Und du hast noch was ganz Tolles gesagt und das muss ich auch, weil da stehe ich auch komplett dahinter. Und dessen muss man sich auch erstmal bewusst werden. Das ist ähnlich wie mit, wir alle erinnern uns dran, erste Tonaufnahme unserer eigenen Stimme. Furchtbar, sich selbst zu hören. Und irgendwann findet man es ja ganz normal. Und mit den Ideen und der Kreativität ist das genauso, dieses Ich-Sein zu üben. Das muss man wirklich üben. Ist am Anfang total unangenehm, wenn man sich selbst zulässt. Klingt total paradox, aber es ist unangenehm. Aber das hilft. Vor sich selber die Hemmungen zu verlieren.
Und ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, das alles nicht zu ernst zu nehmen. Und zum einen das Thema nicht zu ernst zu nehmen, weil in dem Moment, wo du sagst, ja, das ist hier alles sowieso nur ein Spiel. Ich hatte es dir ja gesagt, ich empfinde dich, Michael, als totales Spielkind. Wenn ich mit dir spreche, wenn ich mit dir Nachrichten schreibe oder so, das ist halt einfach ein verspielter, verrückter Typ. Du weißt nie, was als nächstes kommt. Und wenn wir Marketing und Copywriting mal einfach zu einem Spiel machen, wo es einfach nur darum geht zu spielen, nicht mal zu gewinnen, sein, sondern einfach nur Spaß zu haben und das Ding einfach nicht zu ernst nehmen. Das kennen wir alle aus der Kindheit. Ich glaube, Seth Godin hat das mal schön gesagt, irgendwo ein Zitat, glaube ich, geht so ungefähr, Kreativität heißt, auch Dinge zu tun, die nicht funktionieren könnten. Und das heißt einfach mal spielen, ausprobieren. Und wenn du in diese Haltung kommst, also das Thema nicht zu ernst nimmst, glaube ich, kommst du in einen guten Zustand. Und das andere ist, sich selbst nicht zu ernst nehmen. Na, also auch geht halt auch darum, finde, wer witzig sein will, sollte sich lösen von Scham und von Ängsten. Na, oh, die könnten über mich lachen oder jemand könnte was Böses denken. Denn das führt halt nur dazu, dass wir uns selbst zensieren und unsere Ideen verurteilen, bevor sie überhaupt laut werden und diese Dinge niemals sagen. Deswegen uns selbst nicht zu ernst nehmen. Und ich mache das ganz gerne, dass ich so meine eigenen Texte kommentiere. Manchmal siehst du das bei mir, dann steht irgendwo was in Anführungszeichen, ne, und dann mache ich halt einfach Witze über meine eigenen Texte, so zwischen den Zeilen, und das schafft halt einfach so eine Nahbarkeit. Also ich denke, manchmal nehme ich mich selbst auf die Schippe und veräpple mich selbst und das ist total fein für mich. Und ich glaube, das so, das Thema nicht zu ernst nehmen und dich selbst nicht zu ernst nehmen, das bringt einen guten Flow rein.
Extrem. Am Ende macht auch, glaube ich, nichts glaubwürdiger als wenn jemand sieht, da gesteht sich jemand selber, auch wenn scherzhaft, ein, dass nicht alles am höchsten, schnellsten, besten, tollsten ist, weil das auch unrealistisch schafft Vertrauen.
Das ist dieses Thema Verletzbarkeit und halt auch zeigen, ich bin nicht hier Uga-Uga-Superman, sondern auch ich habe meine Schwächen und du lachst.
Ja, finde ich, ich glaube, das werde ich irgendwann mal, ich muss das irgendwo einbauen, dieses Uga Uga. Jetzt, wo ich das so höre, ich hätte das gerne mal in irgendeinem Text.
Uga Uga? Ja, Uga. Ich nutze Uga Uga sehr, sehr viel. Insbesondere, ne, also bei mir gibt's Uga Uga Verkauf, Uga Uga Marketing. Das sind die ganzen Leute, die mit Raketen-Emojis und so, die High-Performer, die Next-Level-Bringer und so. Ne, das ist für mich so Uga Uga Marketing. Also große Klappe, wenig dahinter. Ist ein schönes Stilmittel, ne? Also dass du so spielen kannst mit ulkigen Worten, ne? mit Kladderadatsch, Quietschfidel, Flitzpiepe und so. Und das sind ja Worte, die machen an sich schon Spaß und mich bringt das in einen guten Zustand. Darum nutze ich die Worte in meine Texte, da habe ich halt Spaß. Ne? Oder verfälschte Floskeln, wie du die eben hattest, ne? So billige Wortspiele oder halt Onomatopoesie, Lautmalerei, ne? Wie Uga Uga, Kitsching, Babam oder Blub, Blub, Blub. Und das bringt halt einfach Persönlichkeit, Charme und so ein Grinsen in die Texte.
Na, ja. Total. Hast du auch so ein Faible für altmodische Wörter? So
oh ja, total.
Oll oder Firlefanz?
Oh, total. Was haben wir noch? Klimbim.
Klimbim.
Ete, Petete. Genau, Knorke, Primbrium, Heierpopeia, Kuddelmuddel.
Ja, könnte ich den ganzen Tag, also ehrlich, liebe ich. Ja. Vielleicht macht das auch wieder, ne? Dinge, die man lange nicht gelesen hat aus der Mode. Es ist wie in der Mode. Dinge kommen wieder. Wenn man sie lange nicht gelesen hat, sind sie wieder anders. Und dann kann es funktionieren.
Ja, das ist so ein kleines Lächeln im Hirn. Mhm. Und super schöner Schluss jetzt. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel herausgearbeitet jetzt mit Tipps, auch so zwischen den Zeilen. Mich würde zum Abschluss noch interessieren, Michael, wie stehst du eigentlich zum Thema künstliche Intelligenz? Kannst du noch schlafen oder wachst du auch schweißgebadet in der Nacht auf, weil ChatGPT mal wieder so super geile kreative Texte geschrieben hat, dass du dich einfach nur klein fühlst gegenüber der KI und denkst, boah, das ist so eine kreative Bestie, ich bin bald arbeitslos?
Letzteres zum Glück nicht und ich bin trotzdem extrem dankbar, dass wir sie haben. Du hast vorhin gesagt, diese Streber in den Meetings, die gleich 5 Ideen haben, das sind zum Glück immer die schlechtesten Ideen. Das ist KI für mich.
Ja.
Ja, also es hilft extrem als Sparringspartner, ja. Wenn ich in der Regel, normalerweise umgeben mich immer ein paar Texter, so 24/7, ich habe immer ein paar Texter um mich herum, die gehen mit mir ins Bett, stehen mit mir auf, aber manchmal müssen die auch aufs Klo, holen sich einen Kaffee oder spielen Kicker. Und dann bin ich extrem froh, wenn ich zum Beispiel ChatGPT habe und einfach mal sage, gib mir deine besten Ideen und dann sind das die schlechtesten Ideen und mit denen kann ich dann arbeiten und was Gutes draus machen.
Ja. Wollte ich auch mal abgleichen. Ich kenne das ähnlich. Ich lasse mir 200 Headlines geben. 200 Zeilen ist das purer Müll. Nur in einer Headline steht ein Wort, das plötzlich die Kettenreaktion in Gang wirft. Und denke ich mir, ach, danke, es reicht schon, ich habe was. Und dann spüre ich das so, okay, dieses Wort kann was. Und dann hacke ich wie ein Besessener in die Tasten und bearbeite dieses Wort. Und das ist so, als hätte ich ganz lange irgendwo so Löcher in den Boden gebohrt und plötzlich habe ich dieses Wort getippt und dann springt da Öl raus und jetzt brauche ich das nur noch abzupumpen.
Ja. Genau das.
Ich könnte die ganze Zeit noch weitersprechen mit dir, Michael, doch ich glaube, das ist sowieso die längste Folge aller Zeiten jetzt hier im Podcast. Darum sage ich jetzt erstmal Danke und ich bin mir sicher, es wird ein Revival geben. Wir haben noch viel zu besprechen und das tun wir am besten hier vor dem Mikrofon, weil mir fallen gerade schon so ein paar Punkte ein, da würde ich gerne mal tiefer mit dir reinzoomen. Und ich überlasse den Leuten hier im Podcast, den Gästen, immer das letzte Wort. Und jetzt hier Druck aufbauen, es sollte bedeutungsschwanger sein, es sollte kraftvoll sein. Und es sollte ja ein unendlicher Quell an Weisheit sein, was du den Leuten noch mitgeben willst jetzt hier. So ein paar letzte Worte, ein paar letzte Sätze gerne auf deine eigene Art. Und ich bedanke mich sehr. War eine super schöne Folge. Die werde ich mir auf jeden Fall nochmal anhören, weil so viel drin steckte. Und freue mich aufs nächste Mal. Danke dir.
Meine letzten Worte. Wenn ihr ins Schreiben kommen wollt oder im Schreiben seid und ihr euch dann denkt beim Schreiben, Gott, ist das unangenehm, dann seid ihr auf dem richtigen Weg.